Wochenlang wurde die Berichterstattung über den NSU-Prozess diskutiert. Heute nun kamen die ersten Bilder und Nachrichten aus dem Münchner Oberlandesgericht. Der Prozess gegen Beate Zschäpe und 4 mutmaßliche Unterstützungen des NSU hat also begonnen und wurde gleich wieder vertagt. Aber dazu mehr später. In unserem aktuellen Hintergrund sind wir mit Holger Schmidt verabredet. Er ist Terrorexperte der ARD und hatte heute einen der begehrten Plätze im Gerichtssaal A101. Außerdem berichten wir, wie Journalisten in der Türkei und die Menschen in der Kölner Kolbstraße den Prozessauftakt heute erlebt haben. Am Mikrofon begrüßt Sie Christiane Wirz. Das Vorspiel vor diesem Prozess hat gezeigt, die Frage der Berichterstattung und der Öffentlichkeit ist immer wieder heikel, gerade in Strafprozessen. In Deutschland sind während der Sitzungen grundsätzlich keine Kameras erlaubt, denn sonst, so die Befürchtung, würden Angeklagte wie im Mittelalter an den Pranger gestellt. Herr Schmidt, bevor das Verfahren heute Morgen losging, gab es schon einige Bilder von Frau Zschäpe. Da machte sie nicht unbedingt den Eindruck, als würde sie an den Pranger gestellt.
Ja, ich bin nicht ganz sicher, welche Bilder Sie jetzt genau meinen. In der Tat, ich war den ganzen Tag im Verhandlungssaal, habe mich relativ früh angestellt und hatte noch nicht die Gelegenheit, jetzt viele Bilder vom Verlauf des heutigen Tages zu sehen. Das, was ich im Gerichtssaal gesehen habe, wenn Sie das meinen, da kam Beate Zschäpe wirklich sehr locker rein und wirkte nicht wie jemand, der dieser ganz großen Bedrohung eines solchen Strafprozesses steht. Und ich habe mich so gefragt, ganz egal, ob sie jetzt schuldig oder unschuldig ist, das muss doch eine ganz besonders belastende Situation sein, jetzt hier reinzukommen und unter dieser großen Strafandrohung lebenslänglich, möglicherweise sogar noch besondere Schwere der Schuld, möglicherweise sogar noch Sicherungsverwahrung im Anschluss. Da kann man doch eigentlich gar nicht gelassen und locker reingehen, und doch hat sie das getan und wirkte wirklich so wie jemand, den das eigentlich gar nicht betrifft, was hier passiert, und wirkte eher so wie ein weiteres Mitglied des Anwaltsteams um sie herum, was durch die Kleidung noch unterstrichen wurde. Sie trug einen schwarzen Hosenanzug, eine weiße Bluse und sah im Grunde genauso aus wie ihre Verteidiger in ihren dunklen Anzügen oder ihre Verteidigerin, die auch ein schwarzes Kostüm mit weißer Bluse trug. Also es wirkte nicht passend, und das war bei den anderen Angeklagten anders. Die haben sich so verhalten, wie man das von einem Angeklagten erwartet. Wieder ganz offen gefragt, sind sie schuldig oder unschuldig? Das möchte ich völlig außen vor lassen und nur sagen, es ist ja der Eindruck, der entsteht, wenn jemand ins Gericht kommt. Da ist man doch nicht cool und relaxed, aber Beate Zschäpe, die war es erstaunlicherweise.
Das war ja heute eine Gelegenheit, wo auch die Nebenkläger praktisch mit Beate Zschäpe und auch den anderen 4 Angeklagten zusammentraf. Wie haben die reagiert aufeinander?
Das war für uns Beobachter bedauerlicherweise relativ schlecht zu sehen. Man muss sich das so vorstellen, es gab in diesem Verhandlungssaal eine Empore, auf der die Zuschauerplätze und die Journalistenplätze waren, etwa 100 Plätze waren das oben, und unterhalb dieser Empore, da war der Bereich, in dem sich die Nebenkläger und die Angehörigen aufgehalten hatten, wo sie ihre Sitzplätze hatten. Und das hat man also von oben überhaupt nicht sehen können. Und das Gericht hat das gelöst durch eine Videokamera, die im Grunde den ganzen Bereich, die obere Empore und unten den Bereich der Nebenkläger in der Totalen aufgenommen hat. Und das hat man entsprechend sich anschauen können auf dieser Leinwand. Aber obwohl ich einige Angehörige, einige Nebenklägervertreter persönlich kenne, ist es mir nicht gelungen, auf diesen Bildern zu identifizieren, wo sitzen die denn jetzt? Und entsprechend konnte man noch viel weniger sagen, wie geht's denen, wie reagieren die, wie gucken die? Also da waren wir im Grunde völlig abgeschnitten davon. Das kann man nur ahnen, wie es ihnen gegangen ist, als dieser Antragsmarathon am heutigen Tag über sie hergebrochen ist.
Dieses Strafverfahren hat schon jetzt eine historische Dimension, zumal dieses Verfahren eine Mordserie juristisch aufarbeiten soll, der nationalsozialistische Motive zugrunde lagen. Das weckt dunkle Erinnerungen, nicht nur bei den türkischen Demonstranten, die sich heute Morgen vor dem Gerichtsgebäude in München versammelten. Auf einem ihrer Plakate war auf Türkisch und auf Deutsch zu lesen: Hitlerkind Zschäpe, du wirst für die Morde bezahlen müssen. Wie die türkischen Medien über das Verfahren berichten, hat Luise Sammann für uns recherchiert.
10 Uhr morgens in München, der NSU-Prozess beginnt. Im Istanbuler Studio des Nachrichtensenders NTV ist es da bereits Zeit für die 11 Uhr Nachrichten. Hinter einer Glaswand lächelt eine junge Moderatorin in die Kamera und liefert einen ersten Themenüberblick. Der NSU-Prozess ist das Top-Thema, zumindest bei NTV, einem der größten Nachrichtensender der Türkei. Ein Korrespondent berichtet live aus München. Wer hat es in den Gerichtssaal geschafft und wer nicht, fragt er in die Kamera und erklärt dann beinahe triumphierend: Die Diskussion um die Akkreditierung hat sich lange hingezogen, in Inzwischen können wir mitteilen, dass viele unserer Kollegen es in den Gerichtssaal geschafft haben. 6 türkische Parlamentarier haben außerdem seit dem frühen Morgen in der Schlange gewartet. Auch sie sind jetzt im Gerichtssaal. Während der Reporter vor Ort nun einen türkischstämmigen grünen Abgeordneten dazu befragt, wie wichtig der Prozess für das Image Deutschlands sei, dreht in Istanbul Fehmi Gürdale die Lautstärke herunter. Bei NTV ist er für die Auslandsberichterstattung zuständig. Das Thema NSU habe in der Türkei bisher eigentlich wenig interessiert, erzählt der Chefredakteur, bis zum missglückten Akkreditierungsverfahren. Wir hatten zunächst nicht einmal vor, einen Reporter nach München zu senden, erzählt er. Erst als klar wurde, dass kein türkischer Journalist in den Saal kommen sollte, haben wir beschlossen, jemanden zu schicken. Denn da plötzlich ging es nicht mehr nur um ein paar verwirrende Morde im fernen Deutschland, sondern um die Diskriminierung türkischer Journalisten dort. Politiker in Ankara äußerten vor laufenden Kameras Kritik am Oberlandesgericht in München. Der NSU-Prozess rutschte auf die Themenliste großer Sender wie NTV. Auch die 12-Uhr-Nachrichten machen dort mit dem Prozess in Deutschland auf. Im Studio ist ein Politikprofessor aus Ankara zu Gast, der über mögliche Verwicklungen zwischen der Neonazi-Terrorzelle und deutschen Geheimdiensten spricht. Aus den Programmen anderer Fernsehsender ist das Thema zu diesem Zeitpunkt längst wieder verschwunden. In den großen Zeitungen Hürriyet und Milliyet ist es ein Thema unter vielen. NTV-Chefredakteur Fehmi Gürdale wundert das nicht. Die Türkei befindet sich im Moment im Friedensprozess mit der PKK, erklärt er. Das ist seit Wochen das Hauptthema bei uns. Immerhin geht es um ein 30 Jahre altes Problem. Und auch um die Türkei herum ist viel los. Seit Tagen gibt es Explosionen in Damaskus und auch im Irak gab es wieder Anschläge. Krieg bei den syrischen Nachbarn, ein möglicher Frieden im eigenen Land. Der NSU-Prozess in München hat es schwer auf der aktuellen Nachrichtenagenda der Türkei. Während die interessierte Öffentlichkeit in Deutschland längst alles über den NSU zu wissen glaubt, hatten die meisten Türken bis zur Akkreditierungspanne noch nie davon gehört. Höchstens das Stichwort Dönermorde geisterte hier und da durchs Internet. Auch bei NTV hält sich das Thema nicht lange. Um 15 Uhr, also 14 Uhr deutscher Zeit, beginnt die lächelnde Moderatorin die Nachrichten nicht mehr mit München, sondern mit einem ganz und gar türkischen Thema. Der Militärdienst soll verkürzt werden. Danach folgt ein Bericht über den bevorstehenden Abzug der kurdischen PKK. Der NSU-Prozess ist ans Ende der Nachrichten gerutscht. Normal. Chefredakteur Gürdale zuckt mit den Schultern. In der Türkei wechselt die Nachrichtenagenda sehr schnell, weiß er. Eine Nachricht wie diese bleibt nicht lange heiß, dann verschwindet sie nach hinten. Das ist nicht nur bei dem Prozess in Deutschland so, sondern bei allen Themen. Als der erste Prozesstag um 17 Uhr fast vorüber ist, schafft es der Korrespondent in München noch einmal an den Anfang der Nachrichten. Auf Englisch befragt er die Anwälte der Opferfamilien zum Prozessauftakt. Eine Stunde später ist das Thema aus den NTV-Nachrichten verschwunden. Ein Leichenfund in Istanbul sorgt für Aufregung, die meisten Medien aber dominiert ein anderes Thema. Galatasaray ist alter und neuer Meister der Türkei. Zum 100. Mal heute ziehen jubelnde Fußballfans durchs Bild.
Herr Schmidt, das klingt fast so, als müssten die türkischen Kollegen in München schon bald um einen Platz in der Berichterstattung bei ihren jeweiligen Sendern und Redaktionen kämpfen. Mit welchen Erwartungen gehen die Kollegen in den Prozess?
Also ich glaube, die Kollegen, die es reingeschafft haben im Saal, die mit denen ich sprechen konnte, die haben sehr große Erwartungen, weil für viele von ihnen auch das ganze Verfahren neu ist. Und da ist es einfach auch erstmal aufregend und journalistisch interessant, was man da heute berichten kann. Ich hatte jetzt nicht die Zeit, so ausführlich mit den Kollegen zu sprechen, dass ich genau sagen könnte, in welchem Umfang sie berichten, welchen Stellenwert das in ihren Redaktionen hat. Aber für die Kollegen selbst war es, glaube ich, ganz wichtig und ganz interessant, wie es vor Gericht abgelaufen ist. Und auch, dass, so habe ich es jedenfalls empfunden, unter den Kollegen, die angestanden haben heute Morgen und die dann im Verhandlungssaal waren, den Tag über, dass da doch eine sehr große Kollegialität geherrscht hat, dass man sich gegenseitig geholfen hat. Es ging darum, wer hat jetzt ein Ladekabel für welchen Handytyp? Es ging darum, wer kann mir erklären, wie heißen die Beteiligten? Wie sind die Vornamen? Wie schreibt man das? Solche Dinge, die im journalistischen Alltag auf der einen Seite sehr wichtig sind, dass man sich darüber austauscht, auf der anderen Seite aber gar nicht unbedingt selbstverständlich, weil Journalisten Einzelkämpfer sind sehr häufig und sehr häufig auch einfach nur ihr ihre Arbeit im Blick haben und gar nicht das so gerne sehen, wenn da jemand stört und Dinge fragt. Und das war heute ganz anders. Es war wirklich auch ein sehr kollegiales Miteinander im Verhandlungssaal.
Über die Arbeitsbedingungen im Gerichtssaal ist ja vorher viel gesprochen, geschrieben und diskutiert worden. Wie müssen wir uns das ganz konkret vorstellen? Wie konnten Sie arbeiten im Gericht?
Also ganz konkret war es für mich so, dass ich einer der wenigen Journalisten war, die einen gesicherten Platz haben innerhalb der ARD. Und wir haben ja alle zusammen gesagt, egal welche Reporter da die Möglichkeit bekommen, wir tauschen uns aus und wir versuchen das eben als große Gemeinschaftsaufgabe auch zu sehen, von diesem wichtigen Prozess zu berichten. Und das ging dann also praktisch so, dass wir im Gerichtssaal saßen, dort eben die entsprechenden Notizen über den Verhandlungsverlauf angefertigt haben und immer in den Pausen, immer wenn es möglich war, dann über E-Mails das nach draußen geschickt haben zu den Kollegen, die draußen dann die Berichterstattung heute den Tag über gemacht haben. Das sind keine optimalen Bedingungen. Es ist einfacher, wenn man im Gerichtssaal einfach aufstehen, vor die Tür gehen kann, vielleicht auch mal rausgehen kann und dann aus dem Übertragungswagen ein Gespräch führen kann. Aber da war eben die Sicherheitsverfügung des Vorsitzenden davor. Das wollte er aus Sicherheitsgründen und wegen der Störung des Prozesses nicht zulassen. Und deswegen bin ich wirklich heute Morgen in den Verhandlungssaal reingegangen, durfte das Oberlandesgericht nicht verlassen den ganzen Tag über und dann erst gegen 17 Uhr wieder rausgekommen. Und in der Mittagspause hatte das Oberlandesgericht dafür gesorgt, dass wir Brötchen kaufen konnten und hat uns einen Wasserspender hingestellt und so haben wir im Grunde den Tag im Gericht verbracht.
Vor 9 Jahren explodierte in der Kölner Kolbstraße eine Nagelbombe und verletzte 22 Menschen, zum Teil lebensgefährlich. Schutzgelderpressungen oder organisierte Kriminalität, das waren damals die Vermutungen, denen die Ermittler nachgingen. Teilweise wurden die Opfer zu mutmaßlichen Tätern. Der heutige Tag weckt bei den Menschen in der Kolbstraße schmerzliche Erinnerungen. Unsere Korrespondentin Barbara Schmidt-Matern hat mit ihnen gesprochen.
Conny Barend-Höfgen will an den 9. Juni 2004 am liebsten nicht mehr erinnert werden. Der Auftakt des NSU-Prozesses in München sei zwar gut, aber er reißt alte Wunden wieder auf.
Thema war das schon, aber viele haben das auch verdrängt. Und jetzt durch den Prozessauftakt kommt das halt alles wieder hoch.
Seit bald 2 Jahrzehnten betreibt die 50-Jährige mit ihrem türkischen Lebenspartner das Café Cengiz Han mitten auf der Kolbstraße in Köln-Mülheim. Das Café ist ein beliebter Treffpunkt für Kartenspieler. Keine 30 Meter von hier explodierte damals mit voller Wucht jene Nagelbombe, die die Kolbstraße bundesweit in die Schlagzeilen katapultierte. Conny Barend-Höfgen redet über all das nur ungern.
Ich war ja geschockt über so viel Blut, über so viel Scherben und Trümmern und das Entsetzen in den Gesichtern der Menschen und diese Angst in den Augen. Das war furchtbar. Ich werde das in meinem Leben nicht vergessen. Es ist einfach nur der Schock und Wut und Trauer.
Wegen der Druckwelle der Explosion ging damals in ihrem Café die große Frontscheibe zu Bruch. Verletzt wurde zum Glück niemand.
Wenn da einer gesessen hätte, wir hätten Tote hier im Laden gehabt.
Mehrere Geschäftsleute aus der Kolbstraße, darunter ein Juwelier, dessen Geschäft direkt gegenüber vom Anschlagsort liegt, treten jetzt als Nebenkläger im NSU-Prozess auf. Doch die Hoffnung, alle Hintergründe und Tatbeteiligungen bei der Terrorserie aufklären zu können, hält Conny Barend-Höfgen für einen frommen Wunsch.
Ich denke, man bekommt keine maximale Aufklärung. Man weiß ja nicht, über was sie redet.
Gemeint ist die Hauptangeklagte Beate Zschäpe, die seit ihrer Festnahme schweigt.
Ich denke, sie wird überhaupt nichts sagen. Wie will man einen Tod rechtfertigen? Wie kann man das? Und ich weiß auch nicht, ob die Leute das jemals verzeihen können, weil es ist doch schon eine sehr tiefe Kerbe in der Seele bei den Menschen. Die kann man nicht mal reparieren, auch nicht mit Gerechtigkeit.
So denken viele auf der Kolbstraße, doch die Bewohner wollen in Ruhe gelassen werden. Interviews lehnen sie ab, draußen auf der Straße genauso wie drinnen im Café Cengiz Han. Es herrscht gähnende Leere, einzig ein Grüppchen Rentner sitzt beisammen und spielt Rommi. Nur einer von ihnen meldet sich anonym kurz zu Wort.
Kolbstraße, diese Bombe, schon 9 Jahre hier, ne? Tote Straße geworden.
Das stimmt so nicht. Seit Jahren schon herrscht wieder geschäftiges Treiben beim Friseur, im Reisebüro, in den Juweliergeschäften. Doch die Frustration sitzt bei vielen tief. Sevim, die 42-jährige Besitzerin des Restaurant Mevlana, ist sauer, weil sich inzwischen kaum noch ein deutscher oder türkischer Politiker in der Kolbstraße sehen lasse. Auch damals, kurz nach dem Anschlag, habe niemand geholfen.
Ich habe keine Vertrauen, deshalb möchte ich mich gar nicht ein. Ja, natürlich, 2, 3 Jahre war ja auf dieser Straße gar nichts los. Aber wer würde dann das für uns helfen? Wer macht das denn? Keiner.
Dass die meisten Geschäftsleute der Kolbstraße mehrere tausend Euro Entschädigung von der Bundesrepublik Deutschland erhalten haben, sagt die Restaurantbesitzerin nicht. Auch die Gedenkfeier des Bundespräsidenten für die NSU-Opfer im letzten Jahr bleibt unerwähnt. Die türkische Community in der Kolbstraße hat sich eingeigelt. Nicht nur, dass die Bewohner damals selbst beschuldigt wurden, mit dem Anschlag etwas zu tun zu haben, auch die jahrelangen Schlampereien der Ermittler haben das Vertrauen in den deutschen Rechtsstaat erschüttert. Die Erwartungen an den Gerichtsprozess sind deshalb gedämpft, sagt Kaffeebesitzerin Conny Barend-Höfgen.
Wenn es kein klares Urteil gibt, dann glaube ich, sind die Menschen noch mehr enttäuscht als jetzt. Jetzt ist ja schon diese Fragezeichen, ist ja nur, weil wir Türken sind. Diese Fragezeichen werden dann immer mehr. Und ich glaube, der Glaube an die Justiz, an den Staatsapparat würde dann ganz verloren gehen.
Herr Schmidt, wir haben es im Beitrag gehört, die Menschen in der Kolbstraße hoffen auf ein klares Urteil. Wie berechtigt ist diese Hoffnung?
Ja, da muss ich im Grunde zurückfragen und muss fragen, was ist ein klares Urteil? Ein klares Urteil nach den Buchstaben des Strafgesetzbuches wird dieser Senat am Ende des Verfahrens zweifellos sprechen. Und meine große Sorge in diesem Verfahren ist, dass das dann viele Nebenkläger, die Öffentlichkeit, uns Journalisten unglücklich machen wird, weil wir werden Dinge erfahren über Schuld oder Unschuld von Beate Zschäpe, von den anderen Angeklagten. Möglicherweise wird die Anklage nicht in dem Umfang zu einem Urteil führen, wie es der Generalbundesanwalt sich vorgestellt hat, aber wir werden nach den Buchstaben des Strafgesetzbuches in der Strafprozessordnung ein Urteil haben. Und dann bleiben aber im Zweifel ganz viele Fragen offen, beispielsweise, warum Opfer zu Opfern wurden, warum sie ausgesucht wurden, was die genauen Hintergründe sind, was mit den ganzen Ermittlungspannen sind und wie die ganze Geschichte dieses Verfahrens anders hätte laufen können, wenn Sicherheitsbehörden anders gehandelt hätten. Auf diese Frage wird sehr wahrscheinlich der Prozess keine Antworten geben, aber viele der Nebenkläger rechnen genau damit und deswegen sind Enttäuschungen eigentlich vorprogrammiert, auch wenn möglicherweise ein ganz klares juristisches Urteil daraus kommen wird, vielleicht auch eine hohe Haftstrafe für Beate Zschäpe.
Nun haben wir ja nun erstmal den ersten Prozesstag hinter uns gebracht, der erstmal sehr schleppend vorangegangen ist. Also ein Antrag nach dem nächsten, eine Sitzungspause nach dem nächsten. Jetzt hat das Gericht den Prozess auch noch vertagt auf den 14. Mai. Warum?
Weil es eben um diese Befangenheitsanträge, die es heute gegeben hat, die Zeit braucht, die vernünftig zu entscheiden. Auch da gibt es klare Regeln in der Strafprozessordnung, wie so etwas abzulaufen hat. Das muss binnen zwei Hauptverhandlungstagen passieren. Das hieße also eigentlich bis Mittwochmorgen. Wenn morgen und übermorgen weiterverhandelt worden wäre, hätte die Entscheidung da sein müssen. Und da hat der Vorsitzende in meinen Augen sehr zu Recht gesehen, dass das eigentlich vernünftig, solide nicht zu machen ist. Und hat deswegen gesagt, wir machen am Dienstag weiter. Dadurch ist mehr Zeit da, diese Befangenheitsanträge ordentlich zu bearbeiten, so wie es sich gehört. Und andere Richter des Oberlandesgerichtes werden jetzt darüber befinden, ob Manfred Götzl und zwei weitere Mitglieder des Senats möglicherweise befangen waren.
Vielen Dank, Herr Schmidt, für diesen Augenzeugenbericht aus München. Wir werden in den nächsten Wochen sicher noch häufig von Ihnen hören. Hier folgen jetzt die Nachrichten und anschließend wird unser Korrespondent Rolf Clement den Prozessauftakt kommentieren. Am Mikrofon bis hierher war Christiane Wirz. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.